Und es passt total super zum Thema, das ist genau das, worum es geht, warum wir hier sind. Wir haben vor einiger Zeit, also am Anfang des Monats, haben wir eine Predigt gehört zur Vision unserer Gemeinde. Und da ging es darum, dass wir als Gemeinde einen Auftrag haben und einen Auftrag leben wollen. Und ich habe versucht, diesen Auftrag darzustellen mit dem Bild eines Tores. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Und zwar zwei vertikale Säulen, die die Beziehung darstellen von Mensch zu Gott, unsere Beziehung zu Gott. Und darüber die Latte, das ist die Beziehung zwischen Menschen und Menschen. Und die Herausforderung war, dass wir als Gemeinde lernen, auf ein Tor zu spielen und nicht jeder auf sein eigenes. Und wenn wir also wissen, was unser Ziel ist, was wir erreichen wollen, dann geht es eigentlich in dem zweiten Schritt darum, wie machen wir das eigentlich? Und unser Ziel war, wir wollen Menschen in Herford in eine Begegnung mit Jesus Christus führen. Und in eine Beziehung zu ihm, die stark ist und die fest ist und die Hoffnung bringt. Und wenn wir also gemeinsam dieses Ziel verfolgen, dann ist die Frage, wie machen wir das? Und Eva hat vor drei Wochen das erste Wie vorgestellt. Also wie wollen wir vorangehen? Und sie hat gesagt, wir wollen als Familie gehen. Wir wollen gemeinsam gehen. Nicht allein, nicht einsam, sondern gemeinsam. Das war das erste Wie, oder eigentlich stecken zwei drin, egal. Wir wollen gemeinsam gehen. Und wisst ihr, das war auch das Gebet Jesu, sein letztes Gebet, bevor er gestorben ist. Das ist sehr interessant und für mich auch sehr bedeutungsvoll, dass Jesus, bevor er gestorben ist, bevor er ans Kreuz gegangen ist, da hat er gebetet, Vater, mach sie eins, und er meinte seine Jünger, so wie wir eins sind. Das war sein Gebet, das war der Grundtenor seines Gebets. Mach meine Jünger zu einer Einheit. Führe sie zu dieser Einheit, die wir leben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das war sein letzter Wille sozusagen. Und das hat Bedeutung. Und wisst ihr, Einheit zu zerstören oder Einheit zu verhindern, im Leib Christi, meine ich jetzt, ist keine Lappalie. Das ist doch kein Kavaliersdelikt, wie manche das vielleicht sogar so empfinden, sondern es ist eine zutiefst ernste Angelegenheit, die sich direkt gegen den Willen Gottes stellt. Das sollte uns bewusst sein. Einheit im Leib Christi, unter Christen, ist so wichtig. Und ich glaube, es ist das eines der wichtigsten Dinge, wie wir Menschen erreichen können. Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, uns sehen und wir streiten uns und wir kommen nicht zurecht und wir verurteilen einander, warum sollten sie kommen? Was sollen sie dann hier? Das ist das, was Eva gepredigt hat. Und heute soll es um einen zweiten Bereich gehen, wie wir miteinander unterwegs sein sollen oder wollen. Und wir haben das genannt, wir sind mutig. Jetzt bräuchte ich einmal die zweite Folie. Ist an und funktioniert nicht. Andreas macht das für mich, danke. Heute geht es um einen zweiten Punkt. Ich möchte ihn erstmal einmal vorlesen. Wir sind mutig. Wir können mutig sein, weil wir wissen, wer Gott ist und weil wir unsere eigene Identität als Kinder dieses Gottes kennen. Wir halten Gott nicht klein, wir trauen ihm alles zu, weil wir glauben, dass er aktiv ist und Dinge in Bewegung setzt. Das ist etwas, was wir gemeinsam leben möchten, gemeinsam erreichen wollen. Wir wollen mutig sein, denn ohne Mut gewinnt man keine Spiele, ohne Mut gewinnt man keine Schlacht. Und ich möchte heute gerne in diesen Bildern bleiben. Ich weiß, manchen ist das ein bisschen ungewohnt. Also wir sind ja durch unsere deutsche Geschichte auch eher Pazifisten und ist auch sehr gut. Wir wollen eigentlich nicht so in Kriegssprache reden, aber interessant ist, dass die Bibel das aber eigentlich an
sehr vielen Stellen tut. Also Paulus spricht zum Beispiel davon, dass wir in einem Wettkampf stehen. Und er sagt, es gilt, einen Lauf zu laufen und diesen Lauf zu vollenden. Er sagt, es gibt einen Siegeskranz am Ende. Und wir lesen darüber, dass wir einen guten Kampf des Glaubens führen sollen, kämpfen sollen. Und dann bekommen wir in Epheserbrief 6, bekommen wir eine ganze Waffenrüstung an die Hand. Auch irgendwie interessant, ne? Da steht zum Beispiel: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und zuletzt gebe ich euch die ganze Waffenrüstung. Zieht sie an, nehmt sie. Und dann spricht er von dem Helm des Heils und er spricht von dem Gürtel, den wir anlegen sollen. Und er spricht von Schuhen, die wir anziehen sollen, einem Schild, einem Schwert in der Hand. Und er sagt, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Dämonen des Satans. Und deshalb möchte ich heute gerne in dieser Sprache, in dieser bildlichen Sprache bleiben. Also verzeiht es mir, wenn euch das so ein bisschen komisch vorkommt, Kampf und Krieg und so. Aber es ist die Sprache, die die Bibel auch verwendet, im Alten wie im Neuen Testament. Und vorweg möchte ich sagen, natürlich geht es nicht darum, dass wir irgendjemanden verletzen wollen, dass wir gegen Menschen kämpfen wollen. Das wird hier sehr deutlich. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Okay? Darum geht es nicht. Sondern es soll uns bewusst werden, mir, ich wünsche mir das auch selber, dass da draußen ein Kampf stattfindet und ein Wettkampf stattfindet und dass da ein echtes Spiel im Gang ist und ein echter Kampf tobt und dass es darum geht, eine Schlacht zu gewinnen. Und um die zu gewinnen, brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, sonst schaffen wir das nicht. Und deshalb ist mein erster Punkt, ich habe 6 Punkte mitgebracht, die Frage, was ist überhaupt Mut? So, was ist Mut? Die Definition von Mut heißt, Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen und riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Mut ist nicht Furchtlosigkeit, explizit angstfrei zu sein. Niemand von uns ist angstfrei, das glaube ich nicht. Wir alle kommen in Situationen, wo wir Angst haben. Und Mut heißt nicht, ich darf keine Angst mehr haben, sonst bin ich ungeistlich. Das stimmt nicht. Mut bedeutet, ich habe Angst und ich weiß, ich bin in einer Situation, die gefährlich ist und die riskant ist, aber ich bin bereit, meine Angst zu überwinden. Und die zweite Definition von Mut heißt, Mut ist die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Also, auch wenn Nachteile auf mich warten, auch wenn ich merke, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, dann werde ich Nachteile erleiden. Mut bedeutet, ich tue es trotzdem, weil es richtig ist. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, dass wir das richtig finden, sondern hier steht drin, was richtig ist. So, und das ist das, wonach wir uns richten, warum wir mutig sein können. Okay? So, und dann bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Wofür lohnt es sich denn zu kämpfen? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Oft sind wir wenig mutig, weil wir nicht vor Augen haben, worum es eigentlich geht, glaube ich. Wir kämpfen in unserem Leben für so viele unwichtige Dinge. Ich merke das an meinem Leben. Also Kampf ist ja nicht unbedingt, dass ich jetzt so das Gefühl habe, ich kämpfe dafür. Aber manchmal muss man Entscheidungen treffen, zum Beispiel so eine riesen lebensentscheidende Entscheidung, was für ein Auto kaufe ich mir? Und dann beschäftigt man sich ein halbes Jahr mit dieser Frage. Und wir können eigentlich gar keinen anderen Gedanken mehr haben, weil wir nur fixiert sind auf dieses Ding. Das ist nicht wichtig. Ich möchte das nochmal wiederholen. Solche Dinge sind nicht wichtig. Ich gestehe es meinem Mann gerne zu, wenn er sich damit beschäftigt, auch über ein paar Wochen lang. Aber ich denke, wir dürfen nicht in diese Falle tappen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen und beschäftigen und beschäftigen, die eigentlich völlig unwichtig sind. Und die Bibel, die sagt uns sehr deutlich, worum es geht. Und das hat ja, deswegen fand ich das so toll, dass wir gerade für diesen Andreas gebetet haben. Darum geht es. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, ich möchte das einmal vorlesen. Wer an den Sohn, Jesus ist gemeint, glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Die Wahrheit ist, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle, auch wenn wir nicht gerne davon sprechen. Und die Wahrheit ist, dass hier auf der Erde sich für Menschen entscheidet, wo sie sein werden, im Himmel oder in der Hölle. Und deswegen beten wir für einen Andreas, weil wir die Hoffnung haben, dass Menschen gerettet werden können. Und das sollte unser Kampf sein. Das sollte unsere Zeit einnehmen. Damit sollten wir uns in allererster Linie beschäftigen und uns nicht mit Nebenschauplätzen aufhalten, die das Leben zur Genüge bietet. Also wenn wir über diese unwichtigen Dinge nachdenken, die wir so den ganzen Tag machen könnten, dann finden wir 1000. Ich glaube, da seid ihr mit mir, oder? Und deshalb sagt zum Beispiel auch Paulus an Timotheus in seinem zweiten Brief an diesen jungen Mann, er sagt in Kapitel 1, Vers 8 folgendes, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Der fordert ihn auf und sagt, junger Mann, du bist berufen und jetzt leide mit. Das ist für ihn ganz normal gewesen. Im zweiten Brief, in dem nächsten Kapitel 2, Vers 3, sagt er es wieder. Er sagt, leide mit, und jetzt kommt wieder diese Kampfsprache, als guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens. Ich möchte das nochmal vorlesen. Leide mit als guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat, Christus. Da ist Paulus total klar und er schreibt das auch an viele Gemeinden. Er sagt, freut euch, wenn ihr leiden dürft. Freut euch, denn dann wisst ihr, ihr seid an dem richtigen Platz. Leiden ist kein Problem. Leiden ist kein Problem für Paulus. Im Gegenteil, er ruft immer wieder Leute zu dieser Bereitschaft. Er sagt, seid bereit für das Reich Gottes Leiden auf euch zu nehmen, weil es um viel, viel mehr geht als um diese alltäglichen Dinge. Es geht um das ewige Leben. Es geht nicht um Kleinigkeiten. Es geht um alles. Es geht um alles. Und deshalb mein dritter Punkt: Mutige Menschen durchbrechen den Status quo. Okay, ich sag's einfach. Mutige Menschen wagen es, den Normalzustand, in dem sie sich befinden. Ah, jetzt geht es ganz durcheinander. Okay. Mutige Menschen wagen es, den normalen, den gängigen Zustand dieser Welt zu durchbrechen. Mutige Menschen reden nicht der Gesellschaft nach dem Mund. Es gibt eine Stelle in einem Buch der Apokryphen, also die Apokryphen, die gehören eigentlich nicht mit zur Bibel. Manche haben sie in ihrer Bibel mit drin, also bei mir sind sie nicht mit drin. Aber da gibt es eine so wunderschöne Stelle, wo Menschen, die Jesus, also die Gott nicht folgen, sich aufregen über die Menschen, die Gott folgen. Und ich finde, das könnte man 1:1 in die heutige Zeit übersetzen. Das steht in Weisheit 2, Vers 12. Ich möchte euch das mal vorlesen. Lasst uns dem Gerechten auflauern, sagen sie. Denn er ist uns lästig. Das ist nicht so schön. Er ist uns lästig und widersetzt sich unserem Tun und schilt uns, weil wir gegen das Gesetz sündigen und hält uns vor, dass wir gegen die Zucht verstoßen. Menschen mögen es nicht, wenn man sie mit Dingen konfrontiert, die nicht so richtig gut sind. Das mögen sie nicht. Er behauptet, Gottes Erkenntnis Gottes zu haben und rühmt sich, ein Kind des Herrn zu sein. Lasst uns dem Gerechten auflauern, denn er ist uns lästig. Er ist uns lästig. Wisst ihr, in der Waffenrüstung, die Paulus uns beschreibt, da gibt es das Schwert des Geistes. Und das Merkmal dieses Schwertes ist, dass es zweischneidig ist und dass es trennt, dass es Geist und Seele trennt. Wisst ihr, wenn Gott ist ein Gott, der trennt zwischen Gut und Böse. Ja, es gibt Gut und Böse und es gibt eine Trennung. Und Jesus, der macht uns das so gut vor, als er auf der Erde war. Er war kein weichlicher Typ, der angepasst durch die Gegend lief und allen liebevoll auf die Schulter geklopft hat, die er getroffen hat. Nein, er hat Unterscheidung gebracht und zwar in einem Maße wie niemand vor ihm. Er hat Unterscheidung gebracht. Er war sehr wertschätzend den Menschen gegenüber. Aber er hat sie immer mit der Wahrheit konfrontiert. Er hat sie immer damit konfrontiert, wie es in ihrem Herzen aussieht. Er hat immer gefragt, wie sieht es in dir drinnen aus? Wie sieht es wirklich aus? Und wie ist deine Beziehung zu Gott? Und er hat sie dahin gerufen. Er hat sie gerufen zu dieser Beziehung. Und das braucht Mut. Das braucht so viel Mut. Ich habe das jetzt selber erlebt, eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Wir waren vor einigen Wochen mit meiner 10. Klasse in Berlin. Ich habe das erzählt, manche wissen das. Und dort haben wir das ehemalige Stasi-Gefängnis besucht, Hohenschönhausen. Manche kennen das vielleicht. Und es war sehr bewegend. Wir haben dort eine Führung bekommen in diesem Stasi-Gefängnis. Und unser Führer, das war so ein richtig... ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Das war so ein harter Typ, der ohne Punkt und Komma geredet hat und er war selber Zeitzeuge. Er saß damals in diesem Gefängnis und hat das alles mitgekriegt. Er ist angeschossen worden, als er versucht hat, die Mauer zu überqueren. Und es war so ein richtig heftiger Typ. Ne? Der hat den Schülern auch ein bisschen Angst gemacht. Also 10. Klasse und die waren alle mucksmäuschenstill. Keiner hat ein Wort gesagt. Und der war durch und durch Atheist. So, und dann kamen wir während unserer Führung in eine Zelle und dann standen wir da mit 15 Leuten, also halbe Gruppe, und diesem Führer in dieser Zelle. Tür war zu, es war eng, wir standen da und plötzlich fing er an, über die Religion zu schimpfen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie er drauf kam, irgendwann sagte er, und alle Religionen unterdrücken sowieso die Frau. Oder kennt ihr irgendeine Religion, die die Frau nicht unterdrückt? Oh, und schimpfte und schimpfte und schimpfte. Und dann fragte er die Schüler und sagte so, oder kennst du eine Religion? Und die Schüler alle ganz verängstigt, nein, schütteln natürlich den Kopf. Ne? Und dann, mir schwante schon, was kommt. Und dann sagt er, das wird eure Lehrerin euch auch bestätigen, nicht wahr? Und ich hatte 2 Sekunden Zeit zu überlegen, was tue ich jetzt? Ich wusste ganz genau, ich glaube an das Christentum und ich glaube an einen Gott, der sagt, bei mir gibt es keinen Mann und Frau, sondern es gibt einen Menschen, der die Würde hat. Und Gott ist nicht so. Und ich glaube daran, dass das Christentum nicht so ist. Aber ich wusste auch, wenn ich das sage, werde ich keine Chance bekommen, das zu erklären, weil der einfach geredet hat die ganze Zeit. Und ich wusste auch, dass meine Schüler da alle stehen und mich jetzt angucken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier in mir abging in diesen 2 Minuten. Der Blutdruck stieg, das Herz pochte und ich stehe vor diesen Leuten und denke, was sagst du jetzt? Und ich habe dann, Gott sei Dank, ich würde gerne sagen, dass es immer so ist, aber leider ist es nicht so. Es gab viele Situationen in meinem Leben, wo ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Aber da habe ich es, ich habe gesagt, doch, ich glaube, dass es das gibt und ich glaube, dass das Christentum das nicht tut. Und genau das, was ich gedacht habe, ist passiert. Er hat sich darüber lustig gemacht, er hat einfach weitergemacht. Erstmal war er sehr erstaunt, dass ich als Pädagogin sowas sage. Und dann hat er das einfach so. Hinterher hatte ich aber sehr gute Gespräche mit meinen Schülern. Und ich war so dankbar und so glücklich, dass ich mich getraut habe. Und es war so ein Kampf. Es war so ein Kampf. Ich habe gedacht, das würde mir nicht so schwer fallen. Aber es ist mir so, so schwer gefallen. Und das ist ein Kampf, den wir jeden Tag kämpfen. Und warum tun wir das? Weil wir glauben, dass es richtig ist. Weil wir nicht auf den Applaus von Menschen hoffen, sondern weil wir wissen, dass es richtig ist. Wisst ihr, wenn wir für den Applaus von Menschen leben, für die Ehre von Menschen, dann wird uns die Kritik dieser Menschen killen. Dann wird uns die Kritik von Menschen umhauen und uns fertig machen. Wenn wir für den Applaus der Menschen leben, dann werden diese Menschen uns fertig machen können. Immer. Und ich glaube, dass das einer der größten Gründe ist, warum Menschen sich zurückziehen aus Diensten, warum Menschen ausgelaugt sind oft, weil genau dieser Punkt nicht klar ist. Wir tun Dinge, weil Gott sagt, es ist richtig und nicht, weil wir von Menschen die Bestätigung haben wollen, ja, das hast du gut gemacht. Das ist schön, das ist total toll. Und ich würde auch sagen, macht das immer wieder, ermutigt euch gegenseitig, macht euch nicht fertig. Aber letztendlich sind mutige Menschen nur abhängig von dem, was Gott über sie denkt. Und mein vierter Punkt ist, der hängt damit sehr zusammen, mutige Menschen wehren sich gegen die Bequemlichkeit. Ich behaupte mal, dass Bequemlichkeit der größte Feind von uns ist. Stellt euch einen Soldaten vor, der mit seiner Truppe unterwegs ist und dann stehen bleibt und sagt, also diese Uniform, die ist so unbequem und dieses Khaki steht mir auch irgendwie überhaupt gar nicht. Und diese Frisur immer, also eigentlich bin ich der Typ für längeres Haar. Also ich sehe mich da gar nicht. Und auch immer dieses frühe Aufstehen morgens und diese Übung und im Schlamm zu kriechen, das ist echt nicht meins. Es ist nicht das, was ich will. Und meine Individualität geht dabei völlig flöten. Also ich bin gar nicht mehr ich. Also so ein Soldat wird nie an der Front sein und so ein Soldat wird nie kämpfen. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft, nicht nur unsere, ich glaube, es ist immer schon so gewesen, es muss sich, also so funktioniert, es muss sich alles irgendwie gut anfühlen. Es muss also irgendwie auch Spaß machen und nee, das kann ich jetzt nicht machen, das entspricht irgendwie nicht so meinem Typ. So, das ist Bequemlichkeit. Wenn ich mit Menschen rede und sage, hey Leute, lasst uns fasten. Was ist das Erste, was ich höre? Oh, also ich bin echt nicht so der Fastentyp. Ja, es geht mir dann auch echt schlecht. Also manchmal habe ich das auch schon gesagt, sorry, ist jetzt nicht gegen andere. Ich sehe mich da auch. Dann sagen wir so, oh ja, also und ich habe dann auch immer so Hunger. Ja klar haben wir dann Hunger, wenn wir nichts essen. Das wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Oder dieses Beten immer, also eigentlich so, ja, wenn ich länger als 10 Minuten bete, weiß ich auch gar nicht mehr so, was ich sagen soll. Und auch immer dieses frühe Aufstehen, dann kann ich mich sowieso nicht konzentrieren. Das lohnt sich gar nicht. Und bloß nicht gesetzlich werden. Wir wollen ja bloß nicht gesetzlich werden. Ein Prediger unserer Zeit, ich möchte den Namen nicht nennen, weil manchmal ist das schlecht, wenn man weiß, wer das gesagt hat, der sagte, wir Christen im Westen, wir laufen nicht Gefahr, gesetzlich zu werden. Wir laufen Gefahr, dick und träge und faul zu werden. Und als ich diesen Satz gehört habe, muss ich sagen, der hat mich total getroffen, weil das stimmt. Wir laufen Gefahr, dick und fett und träge zu werden im geistlichen Sinne. Ich glaube, wir brauchen diese Aufrüttelung immer wieder. Wofür kämpfen wir? Und kämpfen wir wirklich gegen unsere Bequemlichkeit, gegen das, was uns gut und schön erscheint? Und meine Oma, die hatte immer ein Zitat, das ich als Kind nie verstanden habe, aber jetzt verstehe. Sie sagte immer, nichts kann der Mensch so schlecht vertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Und da ist so viel Wahrheit drin. Nichts kann der Mensch so gut, so schlecht vertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Das macht uns träge. Aber lasst uns das wissen und lasst uns dagegen ankämpfen. Lasst uns das nicht mit uns machen lassen, sozusagen. Nee, das war jetzt grammatikalisch falsch. Entschuldigt. Ich gehe zu meinem nächsten Punkt. Und das ist ein wunderbarer Punkt, denn mutige Menschen entscheiden den Lauf der Geschichte. Und das ist etwas, was uns ermutigen soll, mutig zu sein. Wisst ihr, es gibt zig Geschichten aus der Vergangenheit und in der Bibel. Ich möchte zwei herausgreifen, eine Geschichte aus unserer Vergangenheit und eine Geschichte aus der Bibel, die zeigt, dass die Geschichte der Welt und dass das, was mit dieser Welt geschieht, entschieden wird durch Menschen, die Mut haben. Und die eine Geschichte, die mich tief berührt hat, ich kannte die gar nicht mehr, haben wir bestimmt mal in der Schule gelernt, war 1940. Der Krieg tobte in Deutschland und die englischen Soldaten waren den Franzosen zu Hilfe gekommen und wollten mit den Franzosen zusammen die Deutschen bekämpfen. Aber das hat nicht funktioniert. Die Deutschen haben sie zurückgedrängt auf einen Strand bei Dünkirchen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und dann waren da auf diesem kleinen Strandabschnitt 400.000 Soldaten eingekesselt von der deutschen Wehrmacht. Und die Engländer hatten ihre komplette Armee dahin geschickt. Und das Problem war, wenn die Deutschen diese eingekesselten Leute, und die konnten die einfach abschießen mit ihren Flugzeugen. Und das Problem war noch, dass die Engländer zwar ihre Air Force geschickt haben, aber das Problem war, wenn die Air Force da angekommen war, hatten die kaum noch Treibstoff, um zu kämpfen. Das heißt, die Piloten, die geflogen sind, die sind in ihren sicheren Tod geflogen. Die wussten, wir kommen da an, wir kämpfen und dann entweder stürzen wir ab oder wir müssen irgendwie versuchen auszusteigen und zu überleben. Das heißt, sie sind geflogen mit der Sicherheit, ich kann nicht zurückfliegen. Ich fliege dahin, um Menschen zu retten und ich kann nicht zurückfliegen. Es wird nicht reichen. Und das ist Mut, das ist Mut. Die sind geflogen, obwohl sie wissen, das ist unser sicherer Tod. Und am Ende haben sie es tatsächlich geschafft, 330.000 Soldaten über den Kanal zu schiffen, zurück nach England. Und das hat unsere Geschichte maßgeblich beeinflusst. Und Churchill hat in seiner Rede dann gesagt, noch nie zuvor war es so, dass so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel zu verdanken hatten. Der Mut von Einzelnen rettet Leben. Der Mut von Einzelnen bestimmt die Geschichte. Und es gibt in der Bibel eine wunderbare Geschichte, die das auch so deutlich macht. Und es ist die Geschichte von Esther. Ihr kennt die Geschichte. Esther ist eine Frau, die in die babylonische Gefangenschaft, die da aufwächst, in der babylonischen Gefangenschaft, im Exil. Sie ist eine Fremde in dem Land. Und dann wird sie Königin in diesem Land, Königin von Ahasveros. Und sie ist in dem Palast. Und dann wird ein Gesetz herausgegeben, alle Juden dürfen getötet werden an dem und dem Tag. Und der König weiß nicht, dass seine Frau Jüdin ist. Und dann kommt der Onkel von Esther zu ihr und er sagt ihr, du bist hier, weil Gott dich hier hergestellt hat. Du bist hier, damit das seinem Volk nicht geschieht. Tu etwas. Und Esther wusste ganz genau, es gibt nur eine Möglichkeit, sie muss zum König gehen, aber darauf stand die Todesstrafe. Wenn sie geht und der König sie nicht gerufen hat, dann wird sie unter Umständen hingerichtet. Dann ist sie der Gnade des Königs ausgeliefert. Entweder er sagt, okay, ich begnadige dich, oder sie ist tot. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, was sie sagt. Esther antwortet ihrem Onkel, so geh nun hin und versammle alle Juden. Das steht in Esther 4, Vers 16. die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Und jetzt kommt: Und sterbe ich, so sterbe ich. Punkt. Sterbe ich, so sterbe ich. Das war ihre Antwort. Was für ein Mut, was für ein Glauben und was für eine Haltung. Sterbe ich, so sterbe ich. Und wisst ihr, wir alle müssen sterben. Die Frage ist, wofür sterben wir? Für unsere Bequemlichkeit versuchen wir, lange genug auszuhalten, damit das Leben lang genug schön ist und lang genug toll ist. Das ist nicht schlecht. Ich möchte da nicht sagen, dass wir jetzt alle irgendwie in einer Höhle leben sollen oder so. Aber die Frage ist, was ist wirklich wichtig? Und das hat Esther verstanden. Sie hat alles gehabt und sie hätte auch sagen können, Mardochai, ich darf da nicht hin. Ich darf das nicht tun, das ist verboten. Aber sie sagt, ich mache das, und sterbe ich, dann sterbe ich halt. Das hat mich so bewegt und es bewegt mich immer wieder, wenn ich das lese. Was für eine Haltung. Was für eine Haltung. Und wisst ihr, Jesus hat genau das gelebt. Er sagte, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Frucht bringen heißt immer sterben. Der eigenen Bequemlichkeit sterben. Dem eigenen Ego sterben. Frucht bringen heißt immer sterben. Es geht nicht anders. Und Jesus hat genau das gemacht. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Mutige Menschen sprechen Leben aus, weil sie aus Glauben leben. Und das ist ein so wunderbares Bild. In Hesekiel 37 gibt es dieses Bild, dass Gott dem Propheten ein Feld zeigt. Und da liegen alles tote Knochen. Und es ist ein Feld der Verwüstung und des Todes. Und er sagt, schau dir das an. Und dann sagt er ihm, weissage über diesen Knochen. Weissage, dass sie lebendig werden. Weissage, dass sie wieder zum Leben aufstehen. Wir singen dieses Lied. Ketten zerbrochen, die Augen sind offen. Ein Heer trockener Knochen vom Grabe befreit. Über Tod triumphieren, schreiten wir siegreich. Das ist dieses Bild. Und wisst ihr, Menschen, die mutig sind, die sehen den Tod und die sehen das Negative in dieser Welt. Und wir müssen das sehen. Wir müssen sehen, dass Dinge sich negativ entwickeln und dass es nicht gut ist, dass Menschen die Moral über Bord werfen, dass Lügen okay ist, dass Stehlen okay ist, dass jede Form von Beziehung okay ist plötzlich, entgegen des Wortes Gottes. Wir sehen das, aber wir bleiben nicht stehen bei dem Sehen, sondern wir überwinden das im Glauben und wir sprechen Leben aus. Das ist das, was Gott will. Geht und seid Salz und Licht. Sprecht Leben aus. Es gibt so viele Menschen, wenn man mit denen spricht, sagen, oh, ich fühle mich so angefochten und so. Ja, klar, das ist normal, dass du dich angefochten fühlst. Wenn du dich nicht angefochten fühlst, ist was nicht in Ordnung. Stell dir mal den Soldaten vor, der in seinem Schützengraben liegt und schießt und schießt und schießt und nie schießt jemand zurück. Ja, wo ist denn der? Der kämpft auf verlorenem Posten. Natürlich wird es Angriffe geben. Natürlich wird es Dinge geben, die nicht gut laufen. Und natürlich gibt es Dunkelheit um uns herum. Und wenn du bei der Arbeit bist und denkst, boah, das ist so schwierig hier und es ist so viel Dunkelheit, dann freu dich. Du bist das Licht. Und sprich Leben da rein, sprich Leben da rein, sprich Veränderung da rein. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Christen und als Gemeinde in Herford. Lasst uns nicht stehen bleiben bei dem Negativen, was wir sehen, sondern lasst uns Leben sprechen. Leben in die Verlorenheit dieser Menschen. Leben da rein, wo Menschen nicht mehr selber leben wollen. Leben da rein. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte enden mit einer Herausforderung. Sei mutig und stark. Wisst ihr, ein guter Leiter ist nicht jemand, der dich verhätschelt und dir jeden Sonntag dein Sitzkissen aufschüttelt und sagt, ach schön, dass du da bist und machen wir noch ein paar Streicheleinheiten. Ein guter Leiter ruft dich zur Größe, weil er weiß, dass da was in dir steckt und er fordert dich heraus. Denn dort draußen tobt ein echtes Spiel. Da draußen gibt es eine echte Herausforderung. Und es ist der Kampf unseres Lebens. Es geht um alles. Und deshalb lasst uns aufstehen und würzen und leuchten. Lasst uns nicht für die Befriedigung unserer eigenen Wünsche leben und auf Nummer sicher gehen, dass mir nichts passiert und dass ich mich auch nicht verletze, sondern lasst uns unser Leben in den Dienst des Höchsten stellen und mutig sein und vorangehen. Und Gott sagt in Josua 1, einer meiner Lieblingsstellen, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Ein zweites Mal, sei du nur stark und sehr mutig. Er betont es nochmal. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Hier, da steht drin, was richtig ist. Dass dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf allen deinen Wegen. Was für eine Verheißung. Und ein drittes Mal sagt Gott, habe ich dir nicht geboten, und es ist noch eine Steigerung, das haben wir da, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Amen. So, ihr habt die Möglichkeit, das Musikteam darf schon gerne nach vorne kommen, Michael, muss dich nicht nochmal hinsetzen. Ihr habt die Möglichkeit, das in die Tat mit umzusetzen. Am 12. Oktober haben wir eine Gebetsnacht hier. Und ja, ihr werdet müde sein. Ich verspreche es euch. Ihr werdet müde sein. Aber es lohnt sich zu kämpfen. Und Gebet ist die stärkste Waffe, die wir haben. Also, ganz herzliche Einladung am 12. zu der Gebetsnacht. Hier sind so kleine Kärtchen, die liegen auch draußen aus. Dürft ihr euch mitnehmen. Und jeder, der gerne mitarbeiten möchte, kommt nach dem Gottesdienst nach vorne zu mir. Wir teilen wieder ein. Seid mutig und seid stark. Schlafen können wir später noch.